Wozu ist eigentlich der Tod gut? Was hat es mit dem Tod auf sich? Darüber wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Vielleicht denkt der ein oder andere, das wäre doch vielleicht eher ein Thema für Karfreitag. Was es mit Ostern zu tun hat, und darum geht es natürlich heute Morgen, das will ich erklären anhand einer Frage. Was ist der höchste christliche Feiertag, das wichtigste Fest im Kirchenjahr? Viele würden schon auch sagen, Ostern. Aber welches dieser großen vier Christusfeste, die wir im Kirchenjahr feiern, sind denn in unserer Tradition und in unserem Glauben, wenn wir über unseren Glauben sprechen, eigentlich immer präsent? Was kommt denn immer automatisch vor? Ist es Weihnachten? Ist es Karfreitag? Ist es eher Ostern? Oder ist es die Himmelfahrt Jesu? Eines dieser vier Ereignisse, Weihnachten, Karfreitag, Ostern oder Himmelfahrt, haben wir in unserer Frömmigkeiten-Tradition, so ist mein Eindruck, eigentlich immer präsent. Es ist gar nicht so sehr Weihnachten und Advent, da haben wir vorher vielleicht einen großen Kaufrummel, aber an Neujahr spricht kaum noch jemand von Weihnachten. Und Himmelfahrt hat bei uns sowieso keine große Bedeutung, so ist mein Eindruck. Es ist tatsächlich der Karfreitag, der Tod Jesu für uns. Es wird ja auch in der Bibel oft genannt. Das ist bei uns immer fester Bestandteil, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das ist immer irgendwie gegenwärtig. Dagegen Weihnachten, Gott wird Mensch. Ostern, Gott überwindet den Tod. Himmelfahrt, Christus regiert und ist der wahre Herr über alles. Darüber sprechen wir und predigen wir nicht als erstes. Der Fokus liegt auf Karfreitag, auch in unseren Liedern, so ist mein Eindruck. Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz für mich, für uns, das besingen wir oft. In der Kirche des Westens, also in der katholischen Kirche, war der Karfreitag, Leiden und Tod Jesu, Schuld und Vergebung immer ein ganz zentrales Thema. Sünden, Buße, Beichte, Vergebung, Fegefeuer. Später auch in der Reformation. Da war die Frage Luthers, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich Vergebung meiner Sünden? Das war die Frage Luthers. Und das steht, in dieser Tradition stehen wir bis heute. Ein kurzes, gängiges Glaubensbekenntnis von uns könnte lauten, Jesus ist für meine Sünden gestorben, an ihn glaube ich. In den Ostkirchen, den orthodoxen Kirchen, ist der Schwerpunkt eher ein anderer. Hier wird Jesus gesehen und dargestellt als der Sieger gerade über den Tod. Daher hat Ostern in der Ostkirche auch ein größeres Gewicht. Ich möchte nicht eins gegen das andere ausspielen, die beiden gehören natürlich zusammen. Wir kommen her von Karfreitag, dem stellvertretenden Kreuzestod Jesu, damit wir im Glauben an ihn freigesprochen werden von unserer Schuld. Heute ist Ostern, Grund aller Hoffnung, größtes Fest der Christen, Freude ist angesagt. Und Ostern ist eben nicht nur das Happy End von Karfreitag. Die Auferstehung ist nicht nur der glückliche Ausgang von Jesu Leiden und Sterben für uns. Sondern an Ostern geht es gerade darum, ob und wie der Tod überwunden werden kann. Deshalb wollen wir heute anhand der Worte des Apostels Paulus, die er an die Gemeinde in Korinth richtet, überlegen, wozu ist eigentlich der Tod gut? Was hat es mit dem Tod auf sich? Und was bedeutet dann in der Folge die Auferstehung Jesu für uns? Meine erste Behauptung ist, der Tod ist ein übler Genosse. Es gibt einen Film über den Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima. Ich habe diesen Film nicht selbst gesehen, nur davon gelesen, aber ich kann es mir vorstellen. Da fliegt der Bomber, die Bombe löst sich aus der Verankerung, 45 Sekunden braucht sie bis zum Boden. Und diese 45 Sekunden werden gedehnt in diesem Film. Es werden die Menschen in den Blick genommen, die sich da unten ahnungslos in der Stadt bewegen. Das sind Schüler beim Lernen, Frauen auf dem Markt, Handwerker bei der Arbeit, eine lebendige, friedliche Stadt. Und dann der Aufprall, mit ihm der Tod. Das Leben der Menschen wurde von einer auf die andere Sekunde ausgelöscht, weggefegt, verbrannt, vernichtet. Hier wird beispielhaft brutal deutlich, was der Tod anrichtet. Er reißt uns aus unserer Heimat, aus unseren Beziehungen, aus dem Tun unserer Hände. Der Tod vernichtet Liebesbeziehungen zu Menschen um uns herum und erlöscht alles aus, was uns wichtig ist. Wie gehen wir mit dem Tod um? Hier hat eine Verschiebung stattgefunden. Früher haben die Leute wirklich den Tod selbst gefürchtet. Heute fürchten die Menschen eher das Sterben. Für viele ist der Tod eher so etwas wie ein sanftes Ruhen, eine Erlösung der Leidenden, von den Schmerzen geplagten. Der Tod selbst ist nicht der Schrecken, aber das Sterben macht uns Angst. Wir denken voller Sorge daran, dass uns unser Verstand abhanden kommen könnte, unsere Wachheit, unsere Kontrolle. Die Schwaben sagen, das wäre erstrebenswert, wenn man bis zum Schluss oben Licht und unten dicht bleibt. Ich selbst und wir alle wissen tatsächlich nicht, ob wir am Ende einmal alleine sind oder ob uns jemand die Hand hält, ob wir allmählich dahin dämmern oder ob wir einsam sind. Vielen Menschen erscheint das danach halb so wild, wenn man erst einmal durch dieses grausige Land zwischen dem Hier und dem Dort gegangen ist. Viele haben nun die Konsequenz daraus gezogen, dem Tod mehr oder weniger heroisch entgegenzusehen. Der vor einigen Jahren verstorbene berühmte Forscher, Physiker Stephen Hawking sagt einmal: Ich sehe das Gehirn als Computer an und es gibt kein Leben nach dem Tod für kaputte Computer. Der Philosoph Jean-Paul Sartre wurde mit 12 Jahren zum Atheisten. Er schreibt: Ich wusste es auf einmal, es gibt keinen Gott. Ich sah überall die Abwesenheit Gottes, das Alleingelassensein des Menschen. Als Atheist bin ich davon überzeugt, dass nichts auf den Tod folgt. Paulus würde dazu sagen: Achtung, ihr täuscht euch, euer Irrtum ist schlimm. Ja, das Sterben ist bitter, tut alles, was es leichter macht. Gründet Hospize, entwickelt gute Schmerzmittel und lasst die Menschen im Sterben nicht im Stich. Aber irrt euch nicht. Das Schwerste wartet erst danach auf euch. Der Tod ist ein übler Genosse. Er ist der letzte Feind, das schwerste Geschütz, das die Mächte des Bösen auffahren können. Hören wir an diesem Ostermorgen, was Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, wie er auch über den Tod spricht. Aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet, denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht werden und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er, also Christus, Gott, seinen Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Wir sehen hier im Auferstehungskapitel des Korintherbriefs, Kapitel 15, wie nüchtern die Bibel vom Tod redet. Deshalb möchte ich das heute an Ostern auch tun. Ich selbst mit meinen 55 Jahren habe noch gar nicht so sehr viel mit dem Tod zu tun gehabt. Darüber bin ich froh. Aber trotzdem bin ich schon immer hängen geblieben und habe mich gestoßen, habe mir schwer getan mit diesem endgültig, mit diesem es geht zu Ende, mit diesem nie mehr. Der Tod ist, so habe ich das immer empfunden, eben brutal. Auch dann, wenn ein Mensch schwer krank war, selbst dann, wenn er unendliche Schmerzen hatte. Dann wird oft der Tod als Erlösung angesehen, wie man es manchmal in Traueranzeigen lesen kann. Als die Kraft zu Ende ging, war es kein Sterben, war es Erlösung. Sowas kann man eigentlich meines Erachtens nur sagen, wenn so viel Tod schon ins Leben gekommen ist, dass das Leben und die Schmerzen, das Siechtum nichts mehr zu ertragen sind. Ferdinand von Schirach schreibt in einem seiner Kurzkrimis, schildert er einen gefolterten, gequälten Mann über den Moment, als sein Mörder ihn endlich tötet. Er schreibt, er war froh, als er endlich sterben konnte. Der Tod trennt uns auch dann grausam, wenn ein Mensch alt war. Und alle sagen, er oder sie hat ja sein Leben gelebt, jetzt ist es doch auch gut. Als Jean-Paul Sartre, den ich gerade zitiert habe, starb, schrieb seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir, sein Tod hat uns getrennt und mein Tod wird uns nicht wieder vereinen. Das trifft es. Der Tod ist so furchtbar, weil es Liebe gibt und weil es die Liebesbande brutal zerreißt. Meine Cousine, die sich über Jahre liebevoll um ihre Mutter, also meine Tante, gekümmert hat, sagte, als wir meine Tante zu Grabe getragen haben, ja, sie hat alt werden dürfen und ist ohne lange Krankheit gestorben, aber sie war doch meine Mutter. Die liebevolle Beziehung zwischen Mutter und Tochter, zwischen Eheleuten, zwischen Geschwistern und Freunden, sie zerreißt mit dem Tod. Arne Kopfermann, der seine Tochter verloren hat bei einem Verkehrsunfall, als sie ungefähr 10 Jahre alt war, sagte, es ist nicht so, dass dann, wenn man glaubt, dass es dann nur halb so weh tut. Bei aller gewissen Hoffnung als Christ gibt es keine fromme Pflicht, dass wir dem Tod, dem eigenen oder dem Tod geliebter Menschen, mit Freude oder heiter entgegensehen. Ich selbst kann Paulus nur zustimmen, wenn er sagt, der Tod ist für nichts gut. Der Tod ist nämlich euer Feind. Der Tod ist ein übler Genosse, der nichts Gutes mit euch im Sinn hat. Drei Schlaglichter aus der Bibel wollen wir jetzt auf den Tod werfen. Das erste, der Tod ist eine Grenze. Das zweite, der Tod ist ein gottloses Land. Das dritte, der Tod ist eine Strafe. Der Tod ist eine Grenze. Der Prediger Salomo, man könnte sagen, ein frommer Realist, hält ganz nüchtern fest, es geht den Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Der Mensch hat dem Vieh nichts voraus, denn alles ist eitel. Der Tod ist ein Stoppschild, das kein Mensch überschreitet. Damit können wir Menschen nicht fertig werden. Auf jeden wartet das Grab. Das bedeutet, alle Liebesbande wird zerrissen, egal ob arm oder reich. Der Tod macht alle gleich. Was nicht gesagt und nicht getan wurde, wird nie mehr gesagt und nie mehr getan. Das Leben des Menschen geht zu Ende, sein Tun ist festgestellt und das Leben zerfällt zu Staub. Das Zweite. Der Tod ist ein gottloses Land. Das Volk Israel hat eine Sonderstellung damals eingenommen unter den Völkern. Es gab nämlich dort keinen Totenkult und keine Ahnenverehrung. Der Bereich des Todes macht unrein und hat mit Gott nichts zu tun. Eine Grenze. Wo Gott ist, da ist Leben. Wo Gott nicht ist, da ist der Tod. Und da ist auch Gott nicht. Da wird Gott nicht gelobt und da wird Gott nicht mehr vertraut, nichts von ihm erwartet. So lesen wir es auch in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 6. Denn im Tod gedenkt man deiner Gott nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Der Psalmbeter will so ungefähr sagen, pass auf Gott, es gibt ein zu spät, wenn du nicht gut auf mich acht gibst. Das Dritte, der Tod ist eine Strafe. Der Tod ist kein Schicksal. In der Biologie haben wir gelernt, alle Wesen, die sterben, müssen sich fortpflanzen. Alle Wesen, die sich fortpflanzen, müssen sterben. Eine Art biologisches Gesetz, das wir irgendwann Platz machen müssen. Die Bibel sagt etwas anderes. Das macht dein Zorn, Gott. dass wir so vergehen und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Paulus sagt im Römerbrief, wer Sünde sollt, ist der Tod. Der Tod hat mit Sünde zu tun. Der Mensch, der Gott loswerden wollte, ist plötzlich von Gott abgeschnitten. Er hat sich selbst vom Leben abgeschnitten. Aber es gibt Hoffnung. Und davon wollen wir heute Morgen sprechen und singen am Ostermorgen, dem Auferstehungsmorgen. Wir lesen bei Paulus im Korintherbrief, der Tod ist der letzte Feind, aber es ist eben auch nicht nur unser, nicht nur euer letzter Feind, sondern der Tod ist auch der Feind Jesu Christi. Es ist der letzte Feind Gottes. Das finde ich selbst sehr tröstlich. Gott macht keine gemeinsame Sache mit dem Tod als Macht, die mein Leben, die unser Leben vernichtet und die Liebe zerstört. Gott und der Tod sind nicht auf derselben Seite. Der Tod gehört vielmehr zu den Mächten des Bösen. Paulus spricht über den Tod fast so, als wäre es eine Person. Der Tod vollendet das Werk der Sünde, trennt uns endgültig vom Leben und stößt uns hinab in die Dunkelheit und Gottesferne. Ohne Ostern wäre das das letzte Wort. Weshalb habe ich das alles in so drastisch biblischen Farben gemalt? Damit wir begreifen, welche Hoffnung wir in der Auferstehung Jesu haben. Welche Hoffnung es für die Welt seit Ostern gibt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Dort war die Auferstehung Jesu umstritten. Die Korinther glaubten nicht, dass die Toten auferstehen. Sie meinten, das Entscheidende sei eine Art geistige Erneuerung, die nur hier in diesem Leben stattfindet und das dann mehr nicht zu erwarten ist. Bei uns ist es vielleicht gar nicht so sehr viel anders. Ralf hat es vorhin schon gesagt, viele Menschen glauben vielleicht an Gott, aber die wenigsten hier in unserer Gesellschaft können sich so etwas wie eine Auferstehung vorstellen. Dem tritt Paulus entgegen. Er sagt, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. An der Auferstehung hängt alles, sagt er. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch, und wenn Jesus im Grab verwest ist, wenn er tot ist, dann haben wir Christen unser Leben auf Sand gebaut, auf ein Märchen. Ein toter Jesus und die Kirche Gottes, die Kirche Jesu, wäre eine Kirche ohne Sinn und Verstand. Wir hätten keine Hoffnung, kein Fundament. Wir wären die dümmsten Menschen auf dieser Welt. Und wir würden uns besser irgendwo an Stränden vergnügen und uns auf Kreuzfahrtschiffen den Bauch vollschlagen, solange es irgendwie geht. Aber Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Paulus ist sich da ganz sicher. Paulus selbst hat die Gemeinde verfolgt. Niemals wäre er für ein Märchen zu haben gewesen. Er selbst hat es ja nicht geglaubt, bis ihm der Auferstandene begegnet ist und gesagt hat, Paulus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber das Entscheidende an der Auferstehung fehlt noch. Der gekreuzigte Jesus ist auch nicht einfach wiederbelebt worden. Es ist nicht so, dass Jesus in sein altes Dasein zurückgekehrt ist und irgendwann gepflegt von seinen treuen Jüngerinnen und Jüngern im Altersheim gestorben ist. Nein, er ist nicht in sein altes Leben zurückgekehrt, sondern er ist in ein neues Leben uns vorausgegangen. Nicht rückwärts geht es an Ostern, sondern vorwärts. Der Auferstandene hat ein Leben von neuer Qualität. Sein Leben ist unzerstörbar. Und das heißt für uns, wer zu diesem Jesus gehört, gehört nicht mehr zum Tod, sondern dem schenkt Jesus Anteil am neuen Leben. Deshalb ist die Auferstehung Jesu von den Toten auch keine Privatsache, die irgendwo in einem Winkel der Weltgeschichte in Palästina stattgefunden hat, sondern sie ist die entscheidende Schlacht gegen die Mächte von Sünde, Tod und Teufel gewesen, die Gott in seiner Liebe für uns ausgefochten hat. Jetzt fehlt noch der letzte Todesstoß, der den Tod endgültig besiegt. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt, dann hat das Sterben und dann hat der Tod ein Ende. Viele von euch haben diese Frage für sich schon beantwortet. Ich frage aber dich, ich frage mich, wollen wir das glauben? Wollen wir darauf vertrauen in unserem Leben und in unserem Sterben? Ich selbst muss sagen, ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, ohne diese Hoffnung, ohne diesen auferstandenen Jesus in mein altes Leben zurückzukehren und dort zu leben. Wie gehören Karfreitag und Ostern zusammen? Jesus sagt, du Mensch, Du wirst mit diesem Feind, diesem letzten Feind, nicht fertig. Der ist zu stark für dich. Ich habe mich dem Tod ausgeliefert an Karfreitag. Ich habe den Tod besiegt. Der Tod konnte mich nicht festhalten. Du, Mensch, sollst wissen, dass deine Schuld gesühnt ist. Wenn du das glaubst, dann kannst du sagen, ja, Herr Jesus, bei dir ist Vergebung und Freispruch. Und Jesus sagt weiter, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du Mensch, sollst auch wissen, was dieser Sieg bedeutet. Ich bin der Erste unter denen, die auferstanden sind. So beschreibt es Paulus in Vers 20. Das ist ein Bild aus der Ernte. In der Luther-Übersetzung heißt es der Erste oder der Erstling. Von der frischen Ernte soll der Priester die erste Gabe Gott opfern. Das heißt, mit dem ersten Teil der Ernte gehört dann die ganze Ernte Gott. Jesus als der Erste gehört dem lebendigen Gott. Jesus ist der Sieger über den Tod. Alle, die zu ihm gehören, gehören dann alle, so wie bei der Ernte auch, dem lebendigen Gott. Das gilt auch für dich. Das freut und tröstet auch mich. Wer zu Jesus gehört, für den bedeutet Ostern große Freude. Der Tod kann nicht über dich und über mich herrschen. Wer zu Jesus gehört, der gehört dem Leben. Wer das glaubt, der kann sagen und beten, ja, Jesus, du bist der Erste unter den Auferstandenen und ich will zu dir gehören. Du hast auch meinen Tod überwunden. Dann gilt auch das für uns, was wir im Glaubensbekenntnis gerade schon gesungen haben. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Tod ist ein übler Genosse. Der Tod ist für nichts gut. Er ist unser Feind und reißt uns aus allen unseren Beziehungen, aus allem heraus, was uns wichtig ist. Aber der Tod ist zugleich der Feind Gottes. Gott selbst hat an Ostern mit der Auferstehung Jesu den Tod überwunden. Seitdem gibt es Hoffnung für die Welt. Das ist kein Mechanismus, sondern die Liebe Gottes, die uns nicht dem Tod überlassen will, ist es. Er will nicht, dass unsere Beziehungen zerbrechen zu Gott und Menschen. Gott will uns dem Tod entreißen, hinein in ein neues Leben, in die Beziehung zu ihm. Er ruft uns bei unserem Namen, er ruft dich und mich. Wir dürfen antworten mit Vertrauen und Dank. Und das ist heute am Ostermorgen entscheidend für uns. Die Hoffnung gilt für alle, die sagen, danke Jesus, bei dir ist Vergebung und Freispruch und bei dir ist neues Leben. Du hast den Tod überwunden und du bist uns vorausgegangen in ein neues Leben. Dir vertraue ich, zu dir will ich gehören. Und nun ist es auch an uns, dass wir davon sprechen, von dieser Hoffnung, die wir als Christen seit Ostern haben. Wo auch immer wir sind, wo auch immer wir hingehen, die Welt muss es wissen. Das ist die Hoffnung für alle, neues Leben schon jetzt und ewiges Leben durch Christus mit Gott, der selbst das Leben ist. Ich möchte enden mit einem kurzen Blick auf zwei Lieder. Das eine ist ein älteres Lied. Die Rockgruppe Pink Floyd singt Hey You. Hey du da draußen in der Kälte und später Hey you, don't tell me there's no hope at all. Hey du, sag mir nicht, dass es überhaupt keine Hoffnung gibt. So wären wir Menschen ohne Ostern, ohne die Auferstehung Jesu. Und das so wäre, dann hätte Stephen Hawking und Jean-Paul Sartre recht und es gäbe keine Hoffnung, jedenfalls kein Leben nach dem Tod. So oder so ähnlich würde das Lied vieler Menschen um uns herum klingen. Meine Frau und ich waren vor einigen Wochen bei einer Beerdigung. Ein freier Redner hat das Leben des Verstorbenen in höchsten Tönen gelobt, von seinen Taten, seinen Erfolgen, seinem Charakter gesprochen. Aber es war nur ein Blick zurück. Worte ohne Trost und Hoffnung, ohne Blick nach vorne. Weder für den Verstorbenen, noch für seine Familie und nicht für seine Freunde. Dort hätte dieses Lied, dieses trostlose Lied gut gepasst. Das zweite Lied, von dem ich sprechen will, ist viel älter, fast 1000 Jahre schon. Das will dem die Osterbotschaft entgegensetzen. Viele Jahrhunderte singen Christen dieses kurze Osterlied, das, so finde ich wunderbar, von genau dieser Hoffnung spricht, die wir und die Welt haben können, wenn wir dem Auferstandenen Jesus vertrauen. Zu meiner Beerdigung ich weiß noch nicht, wann das sein wird, soll einmal dieses Lied gesungen werden. Das Lied geht so. Christ ist erstanden von der Mater aller. Des wollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Wär er nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrie eleis. Und dieses Lied kann uns auch anleiten darin, dass Vertrauen, dass Dank, Lob, Gottes Anbetung die richtige Antwort ist auf die frohe Botschaft von Ostern. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Gott des Lebens, danke, dass deine Liebe uns Hoffnung gibt. Danke für die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus an Ostern. Danke, dass du deine Liebe dass du uns deine Liebe ins Leben, in ein neues Leben mit dir zurückholen will. Heute schon und in Ewigkeit. Herr Jesus Christus, Herr des Lebens, du bist unsere Hoffnung, du allein. Du bist die Auferstehung und das Leben. Deine Auferstehung, die wir heute feiern, lässt uns froh werden. Du hast den Tod besiegt, deinen und unseren Feind, sonst wären wir verloren. Wir loben dich dafür und beten dich an. Und wir hängen uns an dich und setzen unser Vertrauen darauf, dass wir dann auch einmal zu dir gehören, zum Herrn des Lebens. Du wirst uns am Ende einmal auffangen, weil du treu bist. Heiliger Geist, durchdringe unser Leben mit dieser Freude. Lass Alltägliches, Fröhliches und Schweres immer wieder dahinter zurücktreten. Lass uns fröhlich erzählen von der Hoffnung, die uns trägt, damit die Menschen es erfahren. Und lass es uns erleben, dass auch andere froh werden in einem neuen Leben mit dir. Amen. Wir wollen jetzt noch das gemeinsame Lied singen. Christ ist